Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWI. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die Themen, die die Branche bewegen und wie der Verband sie einordnet. Mein Name ist Nicola Bilo und mit mir im Studio ist Bärbel Heidebrook, die Präsidentin des Bundesverband Windenergie.
Hallo Nicola.
Hallo Bärbel. Bärbel, am Ende unserer letzten Podcast-Folge hast du dich, ich sag mal, verhalten optimistisch geäußert, dass das Thema Batterie jetzt nun tatsächlich die richtigen Pfade aufnimmt. Würdest du diese Aussage heute, zwei Wochen später, immer noch unterschreiben?
Leider nicht so ganz. Tatsächlich war es so, dass im Energiewirtschaftsgesetz, im ENWG, die Privilegierung von Großbatteriespeichern mit reingekommen ist, sozusagen auf den letzten Metern. Das Gesetz ist dann beschlossen worden. Ja, und jetzt haben wir die Situation, dass in einem ganz anderen Gesetz 14 Tage später plötzlich diese Privilegierung wieder eingeschränkt wird. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man Entscheidungsfreude, Stabilität, klare Richtung, Vorgaben für die Wirtschaft bezeichnen würde.
Vielleicht ziehen wir es mal auseinander und beschäftigen uns zum einen mit diesem Thema Privilegierung und dann mit dem Thema Entscheidungsfreude. Dass Batterien wichtig sind, hast du ja an vielen Stellen schon betont im Bereich Flexibilitäten, dass wir einfach darauf angewiesen sind. Aber warum sind diese Regelungen so wichtig?
Privilegierung ist eben deswegen wichtig, damit ich im Außenbereich, da wo ich so einen Batteriespeicher brauche, ihn eben mit einem vereinfachten, schnellen Verfahren auch wirklich genehmigt bekomme. Das heißt also, wenn es klar ist, ich habe den Netzanschluss, wenn da Platz im Netz ist, wenn ich den Speicher bauen kann, dass ich dann eben auch schnell Baurecht habe, um dann den Batteriespeicher auch wirklich zu realisieren. Das ist wirklich wichtig, um den Hochlauf der Flexibilitäten eben zu gewährleisten.
Und Außenbereich vielleicht nochmal für alle, die nicht täglich damit zu tun haben. Für dich ist ja Projektgeschäft, aber das heißt halt alles, was jetzt nicht innerhalb einer Ortschaft ist, mal allein
gesagt,
wo tendenziell andere Industrie oder auch andere Bauwerke.
Ja, oder wo eben auch Ackerland ist, also gerade da so in Windparks, das ist ja einfach Außenbereich, das heißt einfach außerhalb von bebauten Ortschaften.
Und da brauchen wir die Speicher, weil da auch die Energie produziert wird, denn auch die Windparks und auch die Solaranlagen sind zu großen Teilen im Außenbereich.
Genau.
So, und diese Privilegierung wird jetzt sozusagen nachträglich wieder eingeschränkt. Ist das denn so schlimm? Könnte man nicht auch damit umgehen? Also mit einem ganz geregelten Verfahren könnte doch die Branche sicherlich auch umgehen.
Natürlich kann die Branche in irgendeiner Weise damit umgehen. Was wirklich so das Alarmierende ist, ist, dass der Bundestag ein Gesetz beschließt, dass es eingebracht wird, dass es beschlossen wird, dass es eigentlich kurz vor dem Inkrafttreten ist und dass man dann wieder sagt, das haben wir doch nicht so gemeint. Das schafft da einfach keine Planungssicherheit. Die Einschränkungen, die da jetzt gemacht worden sind, sind unterschiedlich zu bewerten. Also teilweise, dass Speicher eben im Zusammenhang mit Erneuerbaren, im räumlichen oder funktionalen Zusammenhang mit erneuerbaren Energienanlagen privilegiert sein sollen. Das ist grundsätzlich erstmal gut. Wir haben ja auch gesagt, wir brauchen die Speicher für die Solaranlagen, für die Windparks. Damit können wir sicherlich gut leben. Da ist auch so eine Definition im räumlichen, funktionalen Zusammenhang. Hier ist aber wieder die Frage, wer entscheidet denn, was der räumlich-funktionale Zusammenhang ist? Da komme ich ganz schnell wieder in eine Einzelfallentscheidung und da habe ich einfach die Sorge, dass das wieder Verfahren sind, die dann durchaus auch länger dauern können, dass wir da zusätzliche Bürokratie haben. Und dann gibt es noch eine feste Vorgabe, das ist bei Umspannwerken, dass sie eben 200 Meter Abstandsspeicher von Umspannwerken haben müssen. Da kann es natürlich zu Flächenkonkurrenzen führen, wenn das Umspannwerk erweitert werden soll. Da kann es dazu kommen, dass dieser Abstand vielleicht gerade falsch ist, weil er eben so festgelegt ist. Möglicherweise haben wir hier wieder ein Instrument, was mehr Bürokratie schafft, was dann wieder dazu führt, dass Verfahren länger dauern, länger liegen bleiben und wir eigentlich Strukturen haben, die so vielleicht nicht nötig gewesen wären. Aber lass uns noch mal einmal zurück zu den Speichern kommen. Da gab es jetzt ja noch was.
Du meinst den Referentenentwurf und möchtest, dass ich jetzt den Titel vorlese, der ist nämlich lang. Das ist der Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Kraftwerksnetzanschlussverordnung. Wir lassen das genau so drin mit dem Holpern, weil das nämlich wirklich wieder so ein Monstrum ist. Und ich brauche schon einen Tag, den Titel zu lesen, aber das ist die Konsultationsfrist, die Verbände haben.
Genau, wir haben da 24 Stunden und vielleicht mag jetzt mancher denken, ja, was hat das denn mit uns zu tun? Also bisher waren Batteriespeicher in dieser Verordnung mit geregelt. Das heißt also, dass sie in der Reihenfolge, wie sie Anträge gestellt werden, da eben über Netzanschlussbegehren eben beschlossen werden sollte. Das war bisher so. Jetzt sollen sie da rausgenommen werden. Das heißt also, wir haben erstmal gar keine Regelung, wo eigentlich bestimmt wird, wie, in welcher Reihenfolge, welcher Batteriespeicher genehmigt oder angeschlossen werden kann. Das heißt, man schafft ein Instrument ab, was vielleicht, wie die Netzbetreiber sagen, nicht das Ideale war, weil sie eben nicht gewichten konnten, welcher Speicher ist hier an der Stelle besser geeignet oder schlechter geeignet. Sie konnten die Reihenfolge nicht bestimmen, sondern mussten der Reihe nach abarbeiten. Das war schlecht, aber man nimmt es jetzt raus und man stellt dem keine Alternative entgegen. Das heißt, man macht irgendetwas nicht, womit man Probleme hat. Man sagt aber nicht, wie man es anders machen will. Und das ist, finde ich, einfach sehr perspektivlos und zeigt einfach nicht, wie wir weiter vorangehen können.
Aber nochmal zu diesem Netzanschlussbegehren. Das ist ja ein zentraler Punkt. Und diese Flut von Anträgen, die ist ja nun faktisch da. Es gibt ja tatsächlich sehr viele Anschlussbegehren für Batteriespeicher. Was wäre denn ein richtiger Umgang damit?
Man könnte irgendwelche Vorgaben machen, beispielsweise, dass eben natürlich das Grundstück gesichert sein muss. Man könnte auch eine Gebühr für so ein Anschlussbegehren erheben, dass man eben vermeidet, dass Anschlussanfragen an ganz vielen verschiedenen Punkten gestellt werden, obwohl man eigentlich vielleicht nur einen Speicher bauen will. Natürlich muss man konzedieren, dass das für die Netzbetreiber ein Problem war, diese Flut von Anträgen. Aber man hat nicht versucht, das vernünftig zu ordnen, sondern hat jetzt erstmal gesagt, wir blocken das ganz ab, es ist erstmal ganz raus und was wir dann machen werden, das wissen wir noch nicht.
Und da sind wir vielleicht an einem Punkt, der im Moment so ein bisschen sowieso in der Diskussion, ich sage mal in der Debatte, sogar in große Tageszeitungen reinschwappt, dass wir sehr kurzfristig auf Probleme reagieren, anstatt das große Ganze langfristig in den Blick zu nehmen und Investitionssicherheiten zu schaffen.
Genau, wir sind im Moment an so einem Punkt, wo auch in diesem besagten Interview der CEO eines großen Energieversorgers gesagt hat, Industriebetriebe, die eben Energie verbrauchen und erneuerbare Energieanlagen, die natürlich beide Netzanschlüsse bauen, stehen in Konkurrenz zueinander und wir müssen die privilegieren und müssen die vorziehen, die eben Arbeitsplätze schaffen. Aber hier denke ich, hier vergleiche ich ja Äpfel mit Birnen. Das ist ja so, der eine braucht Energie, der andere erzeugt Energie. Die einfachste Lösung wäre einfach, ich versuche, wie ich die beiden möglichst schnell zusammenkriege, wie ich beispielsweise ein Datenzentrum eben direkt in einem Windpark baue, da direkt anschließen kann, wie ich Industriedirektversorgung ermögliche. Ich komme ja nicht weiter, wenn ich sage, okay, ich gebe jetzt nur denen einen Netzanschluss, die eben die Energie verbrauchen, aber die Erzeugung schließe ich nicht an. Das ist die gleiche Diskussion, die hatten wir schon mal im Privatbereich, wo auf der Mittelspannungsebene zunächst auch die Netzbetreiber eben große Sorge hatten, dass zu viel PV-Aufdachanlagen angeschlossen würden, dass sie mit der Einspeisung nicht zurechtkommen. Auf der anderen Seite gab es dann die große Sorge, dass zu viele Wallboxen angeschlossen werden, dass man also mit dem Verbrauch nicht zurechtkommt. Die einfachste Lösung wäre natürlich, wenn die PV-Anlage auf dem Dach direkt die Wallbox möglicherweise über einen Speicher beliefert. Wir haben ein geschlossenes System, mit dem der Netzbetreiber eigentlich dann gar nichts zu tun hat, dann haben wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und genau so müsste man auch im großen System denken. Wir müssen einfach Industrie, also Verbrauch und Erzeugung gemeinsam denken und gucken, wie kriege ich die mit den geringstmöglichen Netzkosten wirklich zusammen, weil die Industrie ja die erneuerbaren Energien braucht. Es ist ja ein Kurzschluss zu denken, wenn wir das jetzt alles langsamer machen, dann wird es schon irgendwie gehen.
Industrie und Stromerzeugung sozusagen parallelisieren, gemeinsam denken, vielleicht auch sogar ohne überhaupt das Netz zu belasten, miteinander zu koppeln. Das ist das eine, die Lösung, die quasi auf der Hand liegt. Das andere, was mich jetzt gerade hat stolpern lassen, ist, dass du gesagt hast, da wird ein Widerspruch aufgemacht zwischen Arbeitsplätzen und den Erneuerbaren. Das stimmt ja so auch nicht.
Natürlich, das stimmt so auch nicht. Die erneuerbaren Branche oder insgesamt die Green-Tech-Branche ist einfach ein total wachsender Sektor in Deutschland und in Europa und der schafft viel Arbeitsplätze und der schafft Wirtschaftskraft. Und es ist jetzt so, wir im erneuerbaren Bereich, gerade bei den Planungen von Windenergieanlagen im Genehmigungsbereich, wir sind da deutlich schneller geworden und sollen jetzt bestraft werden, weil die anderen, also ein Netzbetreiber braucht eben für den Netzausbau immer noch 10 Jahre allein im Genehmigungsverfahren. Sie sind da nicht schneller geworden, haben sich nicht Gedanken gemacht, wie können wir da flexibler werden. Und jetzt wird gesagt, wir als Branche, die eben will, die nach vorne will, die in die Zukunft will, wir sollen jetzt darauf warten, dass jemand anderes seine Hausaufgaben vielleicht nicht so ehrgeizig gemacht hat.
Ja, und da muss sich wahrscheinlich auch im Kopf was ändern, weil man die Erneuerbaren vielleicht immer noch als so eine Nischentechnologie manchmal mal abgespeichert hat, aber da sind wir eben längst rausgewachsen. Du hast es gerade gesagt, mit den Investitionen, ich habe hier gerade die Zahlen vorliegen, rund 2 Billionen US-Dollar in erneuerbare Energien, Stromnetze, Speichertechnologien, emissionsarme Brennstoffe, Energieeffizienz und Elektrifizierung. Also fast doppelt so viel wie in die fossile Branche fließt in die erneuerbaren Branche Investitionsvolumen weltweit. Diese Studie können wir euch in den Shownotes verlinken. Das sind ja enorme Zahlen, das ist ja weit, weit weg von Nischentechnologie.
Genau, und das wird in der Debatte in Deutschland im Moment immer so ein bisschen vergessen oder wird in den Hintergrund gerückt. Wir müssen ja feststellen, Wirtschaftswachstum findet bei den Erneuerbaren statt. Wir sind da wirklich auf einem guten Pfad. Und es wird immer so entgegengesetzt. Es wird gesagt, entweder Erneuerbare ausbauen oder Wirtschaftswachstum. Und das ist ja eigentlich ein völlig falscher Gegensatz. Wir müssen das zusammendenken, wir müssen zusammen auch gucken, da jetzt die Hausaufgaben bei den Netzbetreibern machen, wie können wir Netze digitaler machen? Wie können wir den Netzausbau vorantreiben, indem wir sagen, wir machen beispielsweise Erneuerung, Ertüchtigung von Netzen nur noch durch eine Bauanzeige? Wie können wir da die Genehmigungsverfahren genauso beschleunigen, wie wir das im erneuerbaren Bereich auch gemacht haben, um eben gemeinsam mehr Tempo zu machen und nicht gemeinsam langsamer zu werden? Das wäre ja als Wirtschaftspolitik völlig falsch.
Du hast es an anderer Stelle mal gesagt, das deutsche Netz ist noch immer ziemlich dumm. Das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Du hast jetzt gerade auch noch mal gesagt, dass das Netz muss digitaler werden. Was ist denn der Vorteil von einem digitalen Netz? Warum brauchen wir das so dringend?
In einem digitalen Netz weiß ich eben zu jeder Zeit an jedem Ort, was da gerade passiert, wie viel Last da ist, wie viel Einspeisung da ist. Dann kann ich das Netz viel besser steuern und viel besser auslasten. Und zur Digitalisierung des Netzes gehört ja auch die Digitalisierung von Haushalten dabei. Smart Meter Rollout haben wir, glaube ich, schon x-mal erwähnt. Trotzdem kommen wir da in Deutschland nicht weiter voran. Und das ist einfach total notwendig, damit eben Menschen wirklich Energie dann verbrauchen können, wenn sie da ist. Und die Menschen wollen das. Industrie will das, Privathaushalte wollen das. Wir alle können damit Geld sparen und können damit auch volkswirtschaftlich optimaler werden. Aber damit müssen wir anfangen und wir können nicht sagen, es muss alles so bleiben, wie es ist und früher war es irgendwie einfacher und uns danach zurücksehen, dann bleiben wir stehen oder bleiben weiter in der Rezession. Wir müssen da wirklich nach vorne denken. Das bedeutet eigentlich Zukunftsstandort Deutschland.
Und in diesem Zukunftsstandort wird voraussichtlich im nächsten Jahr eine neue Rahmengesetzgebung, das Erneuerbare Energiengesetz, beschlossen. Im Januar soll es soweit sein. Wir haben an der Stelle hier schon mal darüber gesprochen. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was ist jetzt wichtig, wenn es im Januar tatsächlich losgeht mit konkreten Besprechungen über das EEG?
Der wichtigste Punkt für uns als Branche im EEG wird vermutlich der Investitionsrahmen sein. Wie können wir Investitionen in erneuerbare Energien auch zukünftig absichern? Da ist im Moment ziemlich viel auch davon die Rede, ja, die Erneuerbaren sollen sich an den Markt orientieren und sollen marktlich produzieren. Das können wir natürlich nur sehr eingeschränkt, weil wir eben nur dann Energie produzieren können, wenn Wind da ist. Aber wir können uns natürlich da schon anpassen. Aber dann brauchen wir die Möglichkeiten. Wir brauchen eben Möglichkeiten, auch über PPAs unseren Strom zu vermarkten. Dafür brauchen wir aber auch durchaus Systeme, die das dann staatlich absichern, weil häufig ein PPA eben nicht funktioniert, ohne dass es eine Garantie gibt. Ich kriege dann keine Bankfinanzierung. Also vielleicht mal so Rahmenbedingungen für das neue EEG muss sein. Auf jeden Fall weiter einfache Finanzierbarkeit von erneuerbaren Energienprojekten. Wir brauchen die Bankfinanzierung und die muss unkompliziert sein, damit es eben auch günstig ist, damit dann auch die Stromgestehungskosten eben günstig sein können. Wir brauchen Möglichkeiten, an den Stellen, wo das Netz voll ist oder wo wir keine Netzkapazität haben, mit unserem Strom auch andere Dinge zu machen. Also Freiheit vor dem Netzverknüpfungspunkt, dass wir da den Strom speichern können, dass wir ihn alternativ verwenden können, dass wir ihn auch zu Zeiten von negativen Preisen eben verwenden können und vermarkten können. Wir brauchen einen Rahmen, der wirklich auch nicht so komplex ist, dass eben die Akteursvielfalt erhalten bleibt. Das ist wirklich ein Punkt, der für den BWE ganz, ganz wichtig ist, weil diese Akteursvielfalt, die wir in der erneuerbaren Branche haben, eben wirklich auch die Akzeptanz vor Ort sichert. Das ist ein Fund, was wir auf keinen Fall aufgeben dürfen, weil wir sonst die Akzeptanz in der Bevölkerung verlieren.
Akteursvielfalt, wir haben den Begriff schon so oft verwendet hier, aber einfach, um das nochmal deutlich zu machen, es ist sehr besonders in Deutschland, dass wir von der Bürgerenergiegesellschaft, von den kleinen Playern, nicht jede Bürgerenergiegesellschaft ist ein kleiner Player, aber von den kleinen Playern bis zu Riesenkonzernen wirklich ganz, ganz viele verschiedene Akteure am Markt bei den Erneuerbaren haben. Und das ist eben auch ein starkes Fund für die Akzeptanz, wie du sagst.
Genau, und wir haben ganz viel Mittelstand auch da bei den Akteuren und den müssen wir einfach erhalten, weil der eben auch eine unheimliche Investitionskraft und Innovationskraft hat. Also aus dem Mittelstand kommen ja häufig flexible Lösungen, neue Ideen, Ideen. Und von daher müssen wir uns diesen Mittelstand auch wirklich erhalten, eben auch, weil er vor Ort ist und weil er dann häufig den Kontakt zu den Gemeinden hat.
Ja, danke für den Ausblick zum EEG. Das war nämlich jetzt auch gleichzeitig unsere letzte ganz reguläre Folge für dieses Jahr. Was erwartet uns nächstes Mal, Bärbel?
Ja, also beim nächsten Mal wollen wir einfach nochmal so ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Was ist eigentlich passiert? Wir hatten jetzt ja tatsächlich dann ein Jahr mit der neuen Regierung. Wo sind die Weichen hingestellt worden? Das soll unser kleiner Jahresrückblick beim nächsten Mal sein. Und die übernächste Folge, da seid ihr wieder gefordert. Da freuen wir uns auf eure Fragen. Da wollen wir nochmal so ein Q&A machen. Schickt uns also eure Fragen. Was interessiert euch zu unseren Positionen als BWI, zu Themen, die wir im Podcast behandelt haben, zum Ausblick für 2026? Wir freuen uns drauf.
Danke, Bärbel.
Sehr gerne, Nicola.
Und das war Windtalks, der energiepolitische Podcast des BWI. Redaktion hatte Hildi Thüring, Schnitt Julian Barnik, Artwork von Christian Morave.